Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Click and Rush, Episode 8. Mein Name ist Joachim Hebel und ja, wenn ich das Intro mache, dann wisst ihr, was los ist. Uli ist nicht dabei. Der ist voll in den Vorbereitungen für das Wochenende. Der war jetzt unterwegs, deswegen habe ich mich jetzt alleine darauf verständigt, dass ich den Podcast kurz alleine mache. Ich bin gestern krank, flach gelegen, vorgestern auch schon, da hat es mich umgehauen. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass es jetzt erst der Fall ist, aber ich dachte mir, ich lasse euch nicht davonkommen. Es gibt keine Woche ohne Click and Rush. Das haben wir euch versprochen, das ist unser Versprechen. Dementsprechend ziehen wir das auch durch. In diesem Sinne, ich mache heute nicht so lange, ich bin alleine, ich bin nur ein bisschen krank, ich habe nachher noch Europa League auf Sky Austria. Deswegen bin ich auch voll in den Vorbereitungen, aber so eine halbe Stunde oder sowas gönnen wir uns jetzt. Wenn ihr wollt, dann ziehen wir das einfach gemeinsam durch. Und zwar, es gibt natürlich ein paar Themen, die wir besprechen müssen, die da sind. Natürlich Nuno Espirito Santo ist neu bei West Ham United, darüber werden wir kurz sprechen. Dann natürlich Manchester United gegen Brentford, das habe ich bloß so links, rechts gesehen. Liverpool, die jetzt zweimal im Stück verloren haben, darüber müssen wir reden. City hat gewonnen, ich glaube, darüber müssen wir auch kurz reden. Und dann natürlich, dass Arsenal auch gewonnen hat. Also es gibt ein paar Dinge, die wir besprechen müssen und ich denke, wir fangen einfach mal chronologisch an. Das erste Spiel, Brentford gegen Manchester United. Ihr werdet es ja alle mitbekommen haben. Es war das erste Spiel des Wochenendes. Ich war echt geschockt, sage ich euch ganz ehrlich, weil Manchester United momentan einfach ein Schatten seiner selbst ist und Ruben Amorim, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon mal angedeutet, ich glaube, wir sind noch nicht so ganz ins Detail gegangen diesbezüglich, aber langsam, aber sicher wird es ja klar, was da los ist. Also wir haben es ja schon mal gesagt, wenn der diese Saison überlebt, dann glaube ich, es wäre schon etwas ganz Besonderes, wenn er das schaffen würde. Ich kann es mir irgendwie nicht mehr vorstellen, schon gar nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, was er danach gesagt hat. I will do the best I can every minute I'm here. I'm never concerned about losing my job. I'm not that kind of guy. Ich glaube, seine Frau hat sich auch schon geäußert, so quasi, dass sie gesagt hat, es ist ganz schön heftig, was da momentan abgeht, was ihm entgegenkommt, dass er ja ziemlich gehatet wird auf der Straße, in den Medien und so weiter und so fort. Und dass es natürlich keine einfache Aufgabe für ihn sei, für Ruben Amorim. Das wisst ihr, da sind wir die Letzten, die sagen, ja, der ist selber schuld oder so, der verdient ja auch Geld. Ich finde, das ist immer Quatsch. Weil in dem Moment, wenn Leute ihn beschimpfen, denkt er nicht an sein Konto. Ja, das ist ja wahrscheinlich überall so, wenn mir jemand bei Instagram eine Morddrohung schreibt, was übrigens schon vorgekommen ist, kein Witz, dann denke ich mir in dem Moment auch nicht, naja, ich habe für das Spiel aber so und so viel Geld verdient. Das macht man ja nicht, so ist der Mensch ja nicht, sondern du denkst ja in dem Moment einfach nur, was soll das und warum und weshalb und wie kann es überhaupt dazu kommen. Das ist, glaube ich, erst einmal grundlegend der Fall. Dementsprechend finde ich das schon ein bisschen heftig, wenn solche Anfeindungen kommen gegen ihn und so weiter und so fort. Aber, und das ist natürlich der Grund, da kennt ihr uns auch, was ist denn der Grund des Ganzen? Manchester United verliert gegen Brentford mit 1-3. Und wenn man sich das Spiel ansieht, muss man schon sagen, das Spiel ja einfach eine absolute Katastrophe. Also sie haben wirklich überhaupt nicht stattgefunden. Und das ist halt das ganz große Problem. Wir haben das schon 1000-mal gesagt. Es ist unter Ruben Amorim immer das gleiche Spiel. Nochmal, wenn du Manchester City bist, dummes Beispiel, weil City jetzt aktuell nicht die Nummer 1 ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr City zur Bestzeit seid und ihr sagt, ich ziehe das Spiel durch, dann gerne. Aber so ist es einfach nicht möglich. Und sie waren einfach, also das war einfach nicht gut, brauchen wir nicht reden. Und sie haben dieses Spiel einfach eindeutig verloren. Ja, klar, Brentford war übereffizient. United macht es einem momentan auch leicht. Und dann kommen natürlich solche Sätze von Ruben Amorim, wie naja, und so und alle anderen sind schuld und dann, ich werde nicht gehen und ich werde kämpfen und mein System bleibt immer gleich, egal wer ich bin. Das Ding ist einfach, Ruben Amorim steht momentan mehr für sich selbst ein, als er für den Verein einsteht. Und das ist das ganz große Thema und das ganz große Problem. Und ich persönlich finde, dass das keine gute Idee ist. Jetzt habe ich schon wieder gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass Manchester United, die hatten ja im Sommer schon einen...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen eine Reise, ja, so eine Vorbereitungsreise, die quasi direkt an die Saison angeschlossen hat und haben dort in dieser Zeit quasi Geld verdient. Aber das hat natürlich dann die Pause der Spieler beeinträchtigt. Und jetzt wollen sie das Gleiche wieder machen. Mitten in der Saison wollen sie irgendwann mal rumreisen, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie halt sagen, das Loch, das sie durch Nicht-Champions-League-Fußball, ja, dass sie das nicht haben, das ist so groß, sie wollen da jetzt noch das und das reinziehen. Und da, glaube ich, sieht man das Problem. Manchester United ist, das sagen ja auch zum Beispiel Gary Neville und so weiter und so fort, das sagen die immer wieder, der größte Verein Englands. Das stimmt. Was das Geld betrifft, was das Marketing betrifft, was die Größe des Vereines betrifft, ja. Aber was auf dem Feld betrifft, sind sie das nicht mehr. Und das ist das ganz große Problem. Es ist ein Chaosverein mittlerweile. Es geht um sehr, sehr viel Finanzielles, aber es geht um sehr, sehr wenig Sportliches. Und das ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das glaube ich haben wir schon 1000 Mal gesagt, aber ich wiederhole mich jetzt gerne nochmal, langsam nicht mehr lustig. Weil es ist der größte Verein Englands, grundsätzlich von dem her, was sie hätten. Und jetzt schaut euch die Tabelle an, die sind auf Rang 14. Die waren letztes Jahr schon ganz unten mit dabei und jetzt sind sie 14. Das ist Wahnsinn, ja. Ich hab gerade den Fakt nochmal rausgelesen. Ole Gunnar Solskjaer wurde entlassen, weil er 14 von 76 Premier League Spielen von 2019 bis 2021 zusammengezählt verloren hat. Ruben Amorim hat jetzt 17 von insgesamt 33 Matches verloren. Und ist immer noch da. Ja, es ist eine andere Zeit, das ist klar. Und sie wissen wahrscheinlich auch nicht, wen sie holen sollen, aber das geht nicht. Und gegen Brentford 1-3 zu verlieren, es kann einfach nicht sein. Er hat bekommen, was er wollte. Ich weiß, wir wissen alle, oder ihr wisst es auch, wir haben es schon mal gesagt, nicht alles, was da passiert ist, war Idee von ihm. Es war auch nicht alles Idee von also es ist auch wieder da so ein Flickenteppich. Manche Dinge wurden über ihn, also hat er sich ausgesucht, manche Dinge nicht. Mit manchen Dingen war das Board einverstanden, mit manchen Dingen nicht. Es ist immer so ein Flickenteppich. Aber grundsätzlich hat er ja eigentlich vieles von dem bekommen, was er wollte. Die Offensive sollte eigentlich viel mehr so aussehen, wie er sich das vorstellt, aber es funktioniert einfach nach wie vor nicht. Und das Problem ist halt, letztes Jahr hat er die Ausrede gehabt, naja, aber ich hatte ja nur eine halbe Saison und eine Vorbereitung und das System und das ging ja alles nicht. Das hat er jetzt nicht mehr, sondern es ist jetzt seine Saison und die konnte er vorbereiten. Und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn du nicht performst. Der Druck wird immer größer. Und Gary Neville hat mal einen schönen Satz gesagt. Torhüter sein bei Manchester United ist die schwierigste Position im Weltfußball. Trainer zu sein bei Manchester United, glaube ich, ist nicht recht viel einfacher. Das heißt, der hat natürlich einen super, 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 super komplizierten Job und der tut mir mit Sicherheit auch bis zum gewissen Zeitpunkt leid, weil natürlich sich alles auf ihn konzentriert. Der kann jetzt nicht so ruhig arbeiten wie Oliver Glasner oder so. Dummes Beispiel, weil Crystal Palace auch schon, aber der kann jetzt nicht so ruhig arbeiten wie einer in Heidenheim, das ist schon klar, weil es halt Manchester United ist. Nur trotzdem muss halt im Endeffekt mehr bei rauskommen und er ist ja dann auch mit seinen Aussagen immer so staatstragend und triefend, dass man halt schon verstehen kann, dass das nicht funktioniert auf diese Art und Weise und das tut mir irgendwie leid für ihn, dass er das eigentlich, dass er es nicht lernt, dass er immer glaubt, er muss auch so mit Pathos rangehen, weil das schon lange nicht mehr ankommt. Und das Ding ist halt, ja, zum Beispiel, wenn ihr euch überlegt, Erik ten Hag, den haben ja alle belächelt, aber wenn ihr euch eine Amplitude überlegt, das Lächeln war so mittellaut, würde ich sagen. Aber bei Ruben Amorim, glaube ich, ist es mittlerweile schon lauter als bei ihm, weil er einfach noch mehr auf die Pauke haut und dadurch noch mehr Häme irgendwie anzieht, als Erik ten Hag das getan hat. Der wirkte schon konfus, aber Ruben Amorim wirkt noch viel konfuser plus noch viel, viel sturer. Und ten Hag wurde ja schon nachgesagt, er wäre der Sturste, den es überhaupt gibt. Deswegen, das ist keine leichte Aufgabe, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist im Endeffekt dann auch ja selbst so orchestriert von ihm. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen an dieser Stelle.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Also, dann haben wir das schon mal durch. Ich würde sagen, das nächste Thema, um das wir uns kümmern, weil das an diesem Spieltag ja auch sehr, sehr interessant war, war dann im Endeffekt das Spiel zwischen Crystal Palace und Liverpool. Liverpool verloren gegen Crystal Palace und dann ja auch noch verloren jetzt gegen Galatasaray. Was ich nicht gedacht hätte, dass das passiert. Man muss halt sagen, das ist halt das, was die englischen Kollegen auch schon gesagt haben. Die haben jetzt ein paar Mal Glück gehabt, dass sie verloren haben, dass sie dann trotzdem noch gewonnen haben, so. Und diesmal haben sie Pech gehabt, dass sie das Spiel verloren haben. Crystal Palace war besser, meiner Meinung nach. Also auch wenn man sich Expected Goals ansieht und so weiter und so fort. Die hatten mehr Chancen. Die haben 28% Ballbesitz. Aber das ist Oliver Glasners Fußball. Der ist ein Genie. Wir haben das schon mal gesagt, gerade zu diesem Underdog-Fußball. Und der ist, glaube ich, super, super, super genial darin, die Stärken eines Gegners so zusammenzudampfen, dass jeder Spieler das kapiert, was er machen muss. Und das ist perfekt, das ist wirklich perfekt austariert gewesen. Und sie haben das Spiel gewonnen und im Endeffekt auch verdient gewonnen. Und ja, dass jetzt natürlich alle sagen, ja, Liverpool, und dann verlieren sie gegen Galatasaray auch noch. Okay, und dann können wir ja gleich noch zum nächsten Thema kommen. Das ist dem Ganzen untergeordnet, ist nämlich Florian Wirtz. Ich finde das alles nicht so schlimm, weil es ist im Endeffekt auch gegen Galatasaray, wenn man sich die Werte mal ansieht, sie waren ja besser als Gala. Ja, sie haben 66% Ballbesitz gehabt, sie haben mehr Chancen gehabt, sie waren bei Expected Goals mehr, sie haben fast doppelt so viel Torschüsse gehabt. Worüber reden wir? Ja, natürlich, die verlieren die dann 1-0, das ist Pech, okay, aber es war jetzt nicht so, als ob die in den Spielen plötzlich nicht mehr drin war. Sie haben am Anfang schon kleinere Probleme gehabt, aber da, nochmal, das ist keine Kritik, weil das ist ganz normal zu diesem Zeitpunkt. Alle Mannschaften haben ihre Probleme und sie hatten das auch und haben aber dann herausragend die Spiele am Ende noch gedreht. Jetzt ist es ihnen mal nicht gelungen, sowohl gegen Crystal Palace als auch gegen Galatasaray. Und schon wird das alles hier über Bord geworfen, so quasi, ja, so gut sind die nicht und die sind so, das geht mir dann auch zu schnell in die andere Richtung. Und das nervt mich ehrlich gesagt auch. Jetzt gibt's dann natürlich diesen Punkt, auf den ich eingehen muss. Florian Wirtz, ja, der ja momentan kritisiert wird ohne Ende. Jamie Carragher, der sich auf ihn einschießt, dann wer war's noch? Gary Neville, glaube ich, ja genauso. Es ist der schlechteste Neuzugang und so weiter und so fort. Was hat man über den nicht alles gelesen? Und ehrlich gesagt, das nervt mich zu Tode, weil das ist einfach Schrott. Und es ist wirklich, da sieht man mal wieder, wie dumm die Medien manchmal sind. Damit meine ich nicht uns in Deutschland, weil die kriegen sie oftmals gar nicht mit. Und da ist er eher pro Wirtz, logischerweise. Aber auch in England, ja. Die haben den hochgejubelt, als wäre er Messias. Und das Wort ist wirklich öfter mal gefallen. Die haben den hochgejubelt, als wäre er der beste Spieler aller Zeiten. Und endlich kriegen die den und so weiter. Und 150 und das ist so cool. Und jetzt plötzlich, weil er halt am Anfang mal in den ersten Spielen nicht so performt hat, beziehungsweise, da werden wir gerne mal drüber eingehen, es zumindest so ausgesehen hat, als ob, in dem Moment heißt es, das ist ein Katastropheneinkauf und der ist so schlecht und so weiter. Und das vielleicht, ja, irgendein Manchester United-Fan das sagt, von mir aus, dass vielleicht irgendeiner, der in Deutschland sitzt und sich nicht auskennt, vielleicht irgendwie 2 Spiele gesehen hat, das sagt, von mir aus. Aber dass das zum Beispiel ein Jamie Carragher sagt, der müsste es eigentlich besser wissen, dass Florian Wirtz herausragende Werte hat. Der hat, nochmal, ich habe es gerade nochmal rausgeschrieben, ich habe es gestern auch gepostet. Florian Wirtz has created the most chances for Premier League clubs in all competitions this season, 21. Dass da nichts bei rauskommt, okay, dass er auch noch nicht bei 100% ist von dem, was er leisten kann, darüber müssen wir doch nicht reden. Aber dieses, er sei nicht auf der Höhe und er sei so schlecht und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine absolute Sauerei. Der Junge ist 22, ist in einer neuen Liga. Wir haben es schon tausendmal erklärt. Diese Liga ist komplett konträr zur Bundesliga. Es ist eine ganz andere Liga. Das ist einfach auf dem Feld was ganz anderes. Jeder, der in der Premier League gespielt hat, der weiß das, der hat das schon gesagt. Und dass dann so ein dummer Satz, dass solche dummen Sätze da gedroppt werden und jemand einfach so abgekanzelt wird, das werde ich niemals verstehen. Ich werde es wirklich niemals verstehen und es geht mir auch wirklich auf den Zeiger, dass gerade, wenn es irgendeiner aus einem Pub sagt, dann hat der vielleicht das Recht dazu, dann soll der in seinem Pub seine Meinung sagen und alles ist gut. Aber wenn das einer jemand sagt, wie Jamie Carragher, der das Spiel ja eigentlich verstehen müsste, der sagen müsste, hey, der macht doch schon 60% richtig, lass ihn den Rest noch kapieren von dieser Liga, dann wird der herausragend sein. Nein, er schlägt damit rein und das verstehe ich einfach nicht. Ich finde das super unfair, muss ich ehrlich sagen, ich finde das super unfair, wie Medien mit Spielern manchmal umgehen. Und nochmal, gerade als Spieler müsstest du es besser wissen und gerade als Spieler müsstest du reingehen. Ist Liverpool in einer Krise? Nein, Liverpool ist in keiner Krise. Das ist absolut normal, dass du auch mal Spieler liegen lässt. Wenn wir so rangehen, dass wir sagen, Liverpool ist in der Krise, dann wären doch alle anderen Teams in der Premier League auch in der Krise. Dann wäre Arsenal in der Krise, dann wäre Crystal Palace in der Krise, dann wäre Tottenham in der Krise, dann wäre City in der Krise. Worüber reden wir denn? Das ist totaler Schwachsinn. Ja? Liverpool hat jetzt ein Spiel verloren, in diesem Spiel waren sie auch mit drin. Aber Crystal Palace hat ihnen genau das gegeben, was Liverpool in dem Moment nicht brauchen konnte. Und das gibt Crystal Palace solchen Teams halt momentan in Regelmäßigkeit. Das ist kein einfacher Gegner, ganz im Gegenteil, das ist ein super komplizierter Gegner und da kannst du mal verlieren. So, das ist mal die erste. Das ist natürlich jetzt zwei Spiele am Stück verloren, dass das nicht perfekt ist und dass sie es anders wünschen würden, okay. Aber wenn die jetzt plötzlich 30% Ballbesitz gehabt hätten und zwei Torchancen, dann hätte ich gesagt, oh, ja, verstehe ich. Aber sie machen ja noch genau das Gleiche. Nur sie haben die ersten Spiele Dinge für sich gedreht. Da war es nicht so gut, wie alle dachten, obwohl sie die ersten 5 Spiele gewonnen haben. Und jetzt ist nicht alles so schlecht, wie alle sagen, nur weil sie jetzt mal 2 Spiele verloren haben. Sondern das Problem ist, aber der Befund ist der gleiche. Sie sind nicht perfekt nach vorne und sie sind nicht perfekt nach hinten. Sie haben 7 Gegentore kassiert in dieser Saison. Das ist zum Beispiel, schaut es euch mal an, Arsenal hat zum Beispiel 3, Crystal Palace hat 3, Tottenham hat 4, Sunderland hat 4. Das ist zu viel. Die Balance ist nicht perfekt. Aber wir sind am 6. Spieltag und die haben 15 Punkte. Worüber reden wir? Und Arne Slot hat eine Menge verändert in diesem Kader. Es ist eine Menge verändert worden. Das muss zusammenwachsen. Das ist normal und das ist überhaupt nicht schlimm. Dementsprechend, nein, die sind nicht in der Krise und nein, Florian Wirtz ist nicht gescheitert. Das sind nochmal 6 Spiele. Wie kann man nach 6 Spielen? Ich werde es einfach nicht verstehen. Da werde ich echt sauer. Wie kann man nach 6 Spielen den Stab über einer Person brechen, die aus der Bundesliga mit 22 Jahren in die Premier League wechselt für 125 Millionen Euro. Da ist Druck und nochmal, bei Liverpool läuft ja insgesamt nicht alles perfekt. Ja, die haben ihre Problemchen, keine Probleme, aber Problemchen und dementsprechend muss er sich er muss sich erst finden, das muss alles zusammenpassen, er muss sich an die Liga gewöhnen. Das ist doch nicht schlimm. Das ist das große Problem. Wenn der dann in 2 Jahren Torschützenkönig wird, ich übertreibe jetzt mal, weil wahrscheinlich wird er das quasi einer Person nicht per Position nicht werden. Aber dann heißt plötzlich, ja, das war ja jedem klar, das ist ein absolutes Megatalent, so hat er immer gegolten. Naja, aber ihr habt ihn ja vor einem Jahr noch runtergeschrieben. Und das ärgert mich immer, dass dieses, wir versuchen immer, wenn ich sage, Manchester United ist momentan nicht gut, versuche ich immer zu sagen, aber sie sind trotzdem einer der größten Vereine und sie könnten theoretisch bla 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 bla. Und dieses Aber kommt mir einfach in der heutigen Debatte, egal wo wir sind, kommt mir das immer abhanden. Entweder jemand ist schlecht oder jemand ist gut. Aber er ist momentan nicht so gut drauf. Aber ihr werdet schon sehen, der wird kommen. Das höre ich einfach nicht mehr. Das nervt mich zu Tode, dass unsere Medienlandschaft momentan so funktioniert. Ich meine jetzt nicht Deutschland, sondern ich meine da wirklich England, dass einfach so Schlagzeilen sich verkaufen von er kann es nicht, er ist gescheitert, er ist nach 5 Spielen. Also es ist wirklich, das werde ich nicht verstehen. Ich würde echt mal gerne wissen, was diese Leute machen würden. Ich kenne so viele Kollegen von mir zum Beispiel, ja, egal, ja, die wechseln zu einem anderen Sender oder die wechseln da und dahin und haben auch erstmal Probleme, sich oder müssen sich auch erstmal eingewöhnen, ja. Wie will der Sender das? Wie machen die das? Dann wächst einer hin zu einer Zeitung, ja, und dann, wie wollen die, dass ich schreibe? Das ist doch ganz normal. Das werdet bei euch im Job ja auch so sein. Und da schauen aber nicht 100.000 Leute zu. Also ich werde es, oder Millionen Leute zu. Das, ich werde es nicht verstehen. Aber okay. Dann haben wir das, glaube ich, auch durch, bevor ich mir jetzt hier noch in Rage rede. Das nächste Spiel, das ich besprechen möchte, ist Arsenal gegen Newcastle. Auch da muss ich sagen, ich habe das nur so am Anfang ja schon gesagt, dass ich glaube, wir haben im Kollegenkreis damals auch geredet, dass Arsenal richtig Probleme kriegen wird gegen Newcastle, weil die sind alles, was Arsenal nicht liegt. Die sind alles, was Arsenal eigentlich nicht mag, nämlich super ruhig, die haben keinen Plan, ja, also keine Agenda, sondern die bleiben einfach stehen, wenn sie wollen. Die halten einfach dagegen, wenn sie wollen. Und die haben ist ja nicht so wie Liverpool, die versuchen ihr Spiel durchzudrücken oder so, sondern die können auch ausharren, so meine ich. Und das haben sie ja getan, ja. Und dann gehen die auch noch in Führung, da habe ich mir echt gedacht, boah, das wird echt schwierig. Da dann nochmal zurückzukommen, aber Arsenal hat es geschafft, Respekt, das muss man wirklich sagen. Mikel Merino gegen seinen Ex-Club getroffen, Ødegaard mit Vorarbeit, Declan Rice mit Vorarbeit, Gabriel mal wieder. Hut ab, dass sie das geschafft haben. Auch Woltemade wieder getroffen, muss man auch sagen. Also, wie der da ankommt, jetzt ja wieder in der Champions League auch getroffen, das ist unglaublich, ja. Also, das ist wirklich unglaublich. Da sieht man dann mal, das ist natürlich auch eine andere Situation, weil er dann oftmals auch wirklich, einfach den Riecher hat und dasteht. Das ist ja auch nochmal was anderes als ein Florian Wirtz, der kreieren muss. Trotzdem Respekt, also, Nick Woltemade, Wahnsinn, also ernsthaft, super Start. Der das einfach annimmt und der das einfach macht und der dem auch, glaube ich, geholfen wird von seinem Team. Das war ein herausragendes Spiel von Newcastle. Trotzdem hat Arsenal das Spiel gedreht. Ich muss echt sagen, auch da wieder Hut ab vor Arsenal. Ernsthaft, dass sie das geschafft haben, hat mir etwas Vertrauen zurückgegeben, weil das sind die Spiele, als es 0-1 gestanden ist, habe ich noch gesagt, und das ist genau das, was ich bei Arsenal meine. Diese Spiele ziehen sie nicht. Haben sie aber. Und dementsprechend, Hut ab, das ist wirklich beeindruckend, dass sie das geschafft haben. Das ist kein einfacher Gegner, ganz im Gegenteil, Newcastle ist mit das ekligste in der Liga zu spielen, gerade in diesen Partien, weil die da irgendwie nochmal ein bisschen Konzentration draufpacken können. Arsenal hatte 20-8 Torschüsse, hatte 64% Ballbesitz, hatte Expected Goals 2, Newcastle 0,6, also wirklich Respekt. Und auch da ist mir Arsenal diesmal eben anders vorgekommen, dass sie wieder draufgegangen sind. Und dann auch in der Champions League ja gewonnen, 2-0. Ødegaard auch da wieder richtig gut. Der kommt auch wieder. Das ist super wichtig, dass der wieder kommt. Also man muss echt sagen, Martinelli, der ja momentan richtig gut drauf ist. Also das ist echt, ein Sieg für alle Arsenal-Fans da draußen. Das ist ein Sieg, der ist nicht unterzubewerten. Ganz im Gegenteil, der ist wirklich wichtig. Das ist das erste große, wichtige Spiel. Und zwar doppelt. Ich finde, es ist ein 6-Punkte-Spiel, weil Liverpool parallel verloren hat. Also Liverpool hat parallel verloren und du hast endlich die Eier gehabt und gesagt, jetzt holen wir es uns. Und dann auch noch nach Rückstand, das ist super wichtig. Also darauf kann jeder Arsenal-Fan stolz sein, dass die Mannschaft das gepackt hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der alles wieder öffnet und zwar in mehrerer Hinsicht, weil Arsenal jetzt, glaube ich, auch im Kopf weiß, das kann echt was geben. Wir sind echt gut, wir können es packen. Wir können zurückkommen, sei es in einem Spiel oder sei es über die Saison hinweg. Wir können das schaffen. Deswegen Respekt, super wichtiger Sieg für die Gunners. Falls es euch interessiert, am Wochenende spielen sie ja gegen West Ham. Kann ich gleich vorwegnehmen, das werde ich begleiten. Deswegen, wir hören uns dann, also die Arsenal-Fans werden mich am Wochenende sowieso wieder hören. Und das gegen, und dann sind wir beim letzten Thema, auf das ich unbedingt noch eingehen möchte, weil es mir, was heißt persönliches Anliegen ist, aber ja, weil es halt noch ein Thema ist, das wichtig ist, glaube ich, Denn die spielen gegen West Ham United und dort ist Nuno Espirito Santo neuer Trainer. Wir haben es ja schon mal ein bisschen angedeutet, dass das passieren wird letzte Woche, beziehungsweise da war es eigentlich schon klar. Aber ich habe natürlich jetzt nochmal damit beschäftigt, also ich habe auch nochmal ein bisschen recherchiert vor Ort, was denn so die Gründe waren, Graham Potters, dass er entlassen worden ist. Das ist ja in Deutschland gar nicht so rausgekommen, gar nicht so rübergekommen, aber das war mir schon nochmal wichtig, das zu lesen, für Spiel natürlich auch, aber auch für den Podcast, um rauszufinden einfach, was waren denn die Gründe, warum musste der denn gehen? Also er ist Anfang Januar erst gekommen, ja, Nachfolger von Lopetegui, nur 25 Spiele hat er gemacht, er hat 52% der Spiele verloren, also 12 von 23 ist eigentlich Wahnsinn, hat er einen Punkteschnitt von 0,9, das ist der schlechteste West Ham Trainer aller Zeiten. Und dann nach dem 1-2 gegen Crystal Palace ist er entlassen worden. Also, ich habe dann nochmal geschaut, was ist denn der Grund? Also, die Spieler sollen nach Niederlagen immer sehr still gewesen sein. Heißt, und das haben wir ja schon öfter mal gesagt, dass da irgendwie was zerbrochen ist. Viele Legionäre, viele neue, immer wieder Fluktuationen. So richtig identifiziert sich noch keiner mit dem Verein oder nicht mehr. Was weiß ich, ja, also beides wahrscheinlich. Der eine oder andere wollte schon weg. Der eine oder andere hat sich da sicherlich mehr erwartet, dass er bekommt von Everton, von West Ham und hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt war die Kabine immer still. Die Mannschaft soll eigentlich nicht mehr wirklich gelebt haben am Ende. Und der Einzige, der gesprochen habe, war immer Potter. Zur Mannschaft, über die Mannschaft, aber er hat nicht mit der Mannschaft, also er hat quasi nicht mit der Mannschaft gesprochen, also die Mannschaft nicht mit ihm, sagen wir es mal so. Das ist Grund eins. Dann natürlich der Streit mit Füllkrug, das werdet ihr auch noch wissen, der letzte Saison nach dem Spiel gegen Southampton gesagt hat, wir waren scheiße, ja, und hat damit die ganze Mannschaft angesprochen. Potter hat darauf Füllkrug öffentlich degradiert, so quasi, er hat das Vertrauen verloren, hieß es dann in England, und die Kabine hat Füllkrug aber immer geschätzt und gemocht. Und ich glaube, das haben wir damals ja auch gesagt, Füllkrug wollte, das war ihm einfach wichtig damals, ein Zeichen setzen. Er ist hergekommen, hat sich nach einer Verletzung zurückgekämpft. Ja, die Saison war vorbei. Für Füllkrug war sie nicht vorbei, sondern er wollte es nochmal allen zeigen. Und die Mannschaft hat ihn da, glaube ich, ein bisschen im Stich gelassen. Das hat er sich ein bisschen, ja, öffentlich Luft gemacht. Ist jetzt auch nicht perfekt gewesen, ist richtig. Aber Potter hat ihn halt quasi dann schon auch öffentlich nochmal, ja, zurechtgewiesen. Und das ist das große Problem, danach dann auch nicht mehr spielen lassen. Und das, glaube ich, hat der Mannschaft auch nicht gepasst, weil Füllkrug halt wichtig gewesen wäre, sportlich. Da werden wir gerne noch drauf eingehen, der wird noch wichtig werden. Dann gab es eine Auseinandersetzung mit Edson Álvarez, ja, dem hat dann den Wechsel nahegelegt, auch den hat die Mannschaft ja geschätzt, es gab einen Streit mit Todi Bo, der hat schlecht trainiert, dann hat er ins Büro zitiert, er sollte doch bitte mehr investieren. Daraufhin Todi Bo am nächsten Tag übrigens zu spät gekommen, aus dem Kader gestrichen. Todi Bo hatte schon Stress auch mit Lopetegui. Auch da kann man sagen, Potter ist nicht an allem schuld gewesen, aber Todi Bo hat schon eine Vorgeschichte. Aber es ist halt trotzdem so. Ja, dann hat er Mikel Antonio, Creswell und Zufall einfach gehen lassen. Die waren aber sehr, sehr wichtig für den Teamgeist und die Führung. Er soll angeblich sehr, sehr detailverliebt gewesen sein, aber die Trainings halt einfach immer den Co-Trainern überlassen haben. Das sind so die Geschichten, die ich jetzt gehört habe. Ja, und dann insgesamt natürlich sportlich, brauchen wir nicht reden. Er ist ja angetreten, quasi, hat erstmal alles, was offensiv hat gemerkt, defensiv stehen sie nicht, hat alles, was offensiv war, weggenommen, um defensiv gut zu stehen. Das hat die ersten paar Spiele funktioniert, danach gar nicht mehr. Und dann war die Offensive weg und die Defensive aber trotzdem offen. Und das hat er nie wieder hinbekommen können. Das ist kurz zusammengefasst. Das ist echt ganz, ganz kurz zusammengefasst, aber so war es. Er hat wirklich einfach versucht, erst einmal hinten dicht zu machen. Das ist ja auch eine gute Idee und hat am Anfang auch funktioniert. Ich glaube, er wollte so Glasner-mäßig spielen, so quasi, wir stehen jetzt erstmal einfach und dann schauen wir mal. Irgendein Ding würde schon reinrutschen, hat aber nicht funktioniert. Der ist am Samstag entlassen worden, habt ihr mitbekommen, zum Training noch erschienen. Dann soll er das Training immer wieder verlassen haben und dann irgendwann mal gesagt bekommen haben, dass er gehen muss. David Sullivan soll angeblich schon lange Zweifel gehegt haben an ihm. Ursprünglich wollte er ihn auch bis zum Saisonende verpflichten, war sehr unzufrieden mit Aufstellungen, mit Leistungen und das ganze Verhältnis war eigentlich schon die ganze Zeit belastet. Irgendwann war dann sogar Vorstandsbeteiligung auf den Pressekonferenzen, da saß immer jemand und dann weißt du in England, okay, also das Vertrauen ist auf jeden Fall nicht mehr da und dementsprechend war klar, dass das nicht mehr funktionieren wird und jetzt muss der gehen. Jetzt gehen wir mal grundsätzlich drauf. Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man sich es mal ansieht, dass Lopetegui wirkte irgendwie so ein bisschen zerzaust, ja, der wirkte irgendwie so ein bisschen ja nicht greifbar. Der ist gekommen, weil hatte eine klare Idee, kannte die Premier League und sollte eigentlich Ballbesitzfußball spielen, sollte eigentlich hat eine klare Idee mitgebracht und hat die auch wirklich so durchgegeben bei seiner Verpflichtung. Deswegen hat man ihn verpflichtet, weil sie gesagt haben, okay, ich glaube, der hat einen Plan mit Ball, der will was machen. Und im Endeffekt hat er dann aber alles eigentlich über Bord geworfen, hat mit den Spielern nicht gesprochen, hat plötzlich einfach gesagt, die Spieler sollen den Ball nach vorne schlagen. Ganz vereinfacht, ja. Und die Spieler haben irgendwann dann auch mit ihm gestritten. Das heißt, da war auch klar, das wird nicht funktionieren. Also der wirkte immer so ein bisschen vergeistigt, immer so ein bisschen Künstlertyp auch, ganz, also ein bisschen eigen einfach, ja. Dann kam Graham Potter, der wirkte auch wieder vergeistigt, aber anders, eher so ein Informatiker gefühlt, ja, der so da ganz alleine an seinem Ding rumtüftelt und so und nicht wirklich offen war und auch nicht wirklich mitreißend war, nicht mehr so positiv war wie in Brighton. Auch das hat die Mannschaft irgendwie verwirrt. Und jetzt kommt halt einer, es waren beides irgendwie, ich habe das gestern gelesen, fand ich sehr, sehr witzig. Beides waren Lehrertypen, Lopetegui, das ist so ein Sportlehrer, der hat irgendwie so, der irgendwie schon was kann, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie nimmt ihn auch keiner ernst. Dann kommt Graham Potter, das ist so ein Techniklehrer, ja, den trotzdem irgendwie keiner ernst nimmt, weil er so die Social Skills irgendwie nicht mehr so auf dem neuesten Level hat. Und jetzt kommt halt ein Lehrer und der, Nuno Espirito Santo, ist halt einfach ein absoluter Hardliner. Und das hat er ja gar nicht mehr klar gemacht. Er hat James Ward-Prowse genommen und hat ihm gesagt, du bist raus. Und damit weiß jeder, und das hat mein Trainer mir mal gesagt, das ist eigentlich das Erste, was du machst. Du nimmst dir jemanden, der beliebt ist, den du aber nicht brauchst und sagst, raus, weil du dann sofort den Respekt der Mannschaft hast. Weil jeder sagt, oh mein Gott, also ich brauche mich hier nicht spielen, weil der, wenn er James Ward-Prowse absägt, dann sägt er mich auch ab. Und das hat er gemacht. Ja, der hat James Ward-Prowse nach Nottingham geholt, letzte Saison, da auch nicht spielen lassen. Deswegen war irgendwie schon klar, dass er den irgendwie nicht so gut findet und dementsprechend war auch klar, dass er den jetzt hier nicht so gut findet, hat dann rausgenommen aus dem Kader und hat ihm gesagt, da kann sich einen neuen Verein suchen. Schon irgendwie irre, aber ich glaube, dass es funktionieren kann. Nuno Espirito Santo ist, das wisst ihr alle, jemand, der defensiv arbeitet, der muss auf jeden Fall die Ergebnisse stabilisieren, er muss die Führung im Team wiederherstellen, diese Hierarchie schaffen, der muss das Team zusammenführen, der muss diese Einheit wiederherstellen, Todibo und Füllkrug wieder reinholen und so weiter und so fort, den Kader disziplinieren, zusammenführen und dann natürlich auch die Fans wieder mitnehmen, mit diesem Fußball, mit diesem sich wirklich, wie es in Nottingham geschafft hat, einfach, dass du weißt, du kriegst kein leichtes Spiel von West Ham. Und dann, glaube ich, kann das was werden. Und ihr habt es ja gesehen, dass, wenn ihr das Spiel gesehen habt, das Everton-Spiel, da war es so, dass sie es geschafft haben. Ja, also die haben die erste, ich glaube, halbe Stunde waren sie wirklich gar nicht im Spiel. Da habe ich das Gefühl gehabt, so körperlos waren sie unter Potter auch. Aber dann wurde es anders, dann wurde es besser. Und das, glaube ich, gibt Hoffnung für die Zukunft, dass sie es schaffen können, dann im Endeffekt auch wirklich was rauszuholen. Dementsprechend, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es machen. Aber ich glaube, dass es was werden kann mit Nuno Espirito Santo. Der Kader ist nicht schlecht. Es sind ein paar Typen drin, die sind richtig, richtig gut. Zum Beispiel Füllkrug kann sein Chris Wood werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben Somerville gesehen, das kann sein Elanga werden. Es gibt ein paar Typen, von denen ich wirklich sage, okay, ich glaube, die Innenverteidigung ist ihm zu soft. Da bin ich mir ziemlich sicher, findet er nicht gut. Aber da kann sich insgesamt schon was entwickeln. Auch zum Beispiel so ein Diouf gefällt mir oder gefällt ihm auch, glaube ich. Also es sind schon ein paar Bausteine drin. Zum Beispiel Paquetá könnte sein Cunha werden, den er ja bei Nottingham immer wollte. Also es gibt schon so ein paar Bausteine, die er hat und aus denen er was machen kann. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie er es macht. Und dementsprechend, ja, werden wir sehen. Also. Das war es dann auch zu West Ham United. Eine Sache, die ihr kennt, logischerweise, manscaped.com. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch rasieren, die Männerrasur, die feine Männerrasur, alles, was das männliche Haar betrifft, gibt es bei manscaped.com mit Klick, K-L-I-C-K, großgeschrieben alles, kriegt ihr 15%. Und das ist doch etwas Besonderes. Ich sage das immer wieder, ich nehme das Ding mehrfach die Woche her, unter der Dusche, da das Licht, mit Licht, du kannst quasi gar nicht daneben zielen. Nasenhaartrimmer ist das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt. Ernsthaft, Das Ding ist mehrfach die Woche, manchmal einfach nur zum Spaß im Einsatz, weil ich es einfach lustig finde, wenn ich telefoniere, auf stumm zu stellen und dann einfach so vorm Spiegel irgendwie irgendwelche Härchen zu zupfen. Und da ist meist dann auch der Nasenhaartrimmer dabei. Wenn ich ein längeres Gespräch habe, bei dem ich eigentlich nur zuhören muss, in so Sitzungen oder sowas, dann mache ich das meistens. Das ist echt witzig. Ich glaube, sehen darf mich keiner. Viel Spaß dabei, logischerweise mit den Produkten. Verteckt uns, verlinkt uns, nehmt das her. Ihr helft uns damit enorm. Der Podcast ist umsonst, das wisst ihr, aber so könnt ihr uns helfen und ihr tut euch selbst ja auch noch was Gutes und kriegt einen Gutschein, beziehungsweise halt einfach Rabatt. Genau, das war's von uns oder von mir in dieser Woche. Ihr wusstet, dass ihr von uns nicht enttäuscht werdet. Dementsprechend sage ich nochmal das Obligatorische. Ja, sage ich noch nicht, weil ich euch noch kurz sagen kann, was ich am Wochenende mache, nämlich zwei Spiele sind es am Wochenende. Zum einen das Friday Night Game Bournemouth gegen Fulham. Da habe ich schon so leicht angefangen und dann natürlich Arsenal gegen West Ham, da bin ich ja logischerweise im Thema, weil ich hatte Arsenal gegen Port Vale und West Ham hatte ich jetzt auch am Wochenende, also da habe ich eigentlich alles gesehen hoffentlich und muss natürlich noch ein bisschen was vorbereiten, aber im Grunde genommen. Das war's von dieser Woche, tut mir leid, dass es zu spät war oder dass es spät war so, nicht zu spät, ich hoffe ihr seht uns nach, aber wir mussten es unbedingt noch nachziehen. In diesem Sinne, bis nächste Woche, cheers.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.